Hallo, Sie hören einen Podcast der Gläsernen Werkstatt in Solingen-Mitte aus der Reihe Talk im Fenster zum Thema Ehrenamt im Rampenlicht. In einer Reihe von Live-Mitschnitten des samstäglichen Talks in unserem Schaufenster auf der Hauptstraße stellen wir Menschen vor, die sich ehrenamtlich engagieren und die sich stark für den Zusammenhalt und die Entwicklung unserer Gesellschaft einsetzen. Wer und was steckt dahinter und welche persönliche Geschichte und Lebenseinstellung ist mit dem Ehrenamt verbunden? Im Live-Gespräch mit der Solinger Moderatorin Evelyn Wurm in dieser Folge ist Stefan Mertens mit seinem vielfältigen Engagement, das über die sogenannte Eine-Welt-Arbeit bis zum Aufbau eines Altersheims in Peru reicht.
Herzlich willkommen zum 5. Talk im Fenster, Ehrenamt im Rampenlicht. Wir wollen uns jetzt heute so 15 Minuten unterhalten. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen aus dem Publikum. Gerne stellen, wenn Sie ihr mögt. Und wir möchten gerne zeigen, was machen die Menschen, die sich in Solingen engagieren? Und dafür ist heute Stefan Mertens da bei mir.
Ja, guten Schön, Morgen. Dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt, was so passiert.
Ja, ganz viele spannende Sachen. Noch kurz zu mir. Ich bin Evelyn Wurm, Stabsstelle Bürgerbeteiligung bei der Stadt Solingen. Und ich mag total gerne Menschen im Dialog interviewen, ins Gespräch kommen und mal schauen, was alles Spannendes verraten wird. Ja, jetzt zu dir. Ich habe mir allerhand aufgeschrieben. Du bist ja in ganz vielen Ehrenämtern tätig. Erzähl mal was. Was warst du, was machst du, warum hast du Zeit für so viele Ehrenämter? Welche Ehrenämter übst du aus? Fang mal irgendwie an.
Dann fange ich mal mit der Zeit an. Ich bin jetzt seit 6,5 Jahren in Rente bzw. in Pension, weil ich Beamter war. Und dadurch habe ich natürlich mehr Zeit als früher. Aber die Beschäftigung mit Ehrenämtern habe ich auch gemacht, als ich gearbeitet habe, weil ich grundsätzlich finde, dass es ein wichtiger Teil des Lebens eines jeden Menschen sein könnte und sollte. Und für mich war das immer ein wichtiger Teil neben Familie, Beruf und anderen Dingen.
Das heißt, du hast dich immer schon für Ehrenamt interessiert, auch neben deiner beruflichen Tätigkeit. Und was hat dich dazu motiviert?
Also das hat im Grunde genommen eine lange, lange Geschichte und die fängt bei meinen Eltern schon an. Mein Vater war in einer Organisation, die nannte sich oder heißt auch immer noch so Deutsches Aussätzigenhilfswerk. Und die haben sich für Aussätzige, Tuberkulose-Erkrankte engagiert. Und das hat mich damals fasziniert, weil es da eine tolle Geschichte über einen Pater Damian de Foster gab, der auf Molokai diese Sache installiert hat. Und du merkst, dass ich die Daten einfach noch weiß. Das hat mich damals so geprägt, dass ich selber dann gesagt habe, ich möchte auch Dinge für andere Menschen tun, die mir wichtig sind.
Und ich habe ja vorhin gesagt, du machst ganz viele Ehrenämter. Was machst du denn alles?
Also in dieser Tradition habe ich dann irgendwann mich in die Eine-Welt-Arbeit, damals hieß das noch Dritte Welt, eingebracht über die Kirchengemeinde. Und wir haben dann angefangen, Kaffee zu verkaufen und Schokolade zu verkaufen und eine Partnerschaft mit einem Bistum in Peru entwickelt. Und das besteht jetzt seit 38 Jahren.
Ja, Bistum assoziiert bei mir so ein bisschen auch kirchliche Arbeit?
Genau, also ich bin auch Messdiener gewesen und habe verschiedene Sachen in der Kirche gemacht und bin der auch immer verbunden, aber jetzt sagen wir mal nicht im Sinne der großen Kirche irgendwelche hohen Ämter, sondern mir war immer wichtig, irgendwas für die Menschen vor Ort zu machen, dass denen die frohe Botschaft persönlich nahegebracht wurde. Und ja, und da gehört eben auch zu, sich für Menschen zu engagieren, die in anderen Ländern sind, aber natürlich auch hier vor Ort. Jetzt akut arbeite ich einer Gruppe mit in einem Gremium, das für die pastorale Arbeit in ganz Solingen zuständig sein soll, zusammen natürlich mit den Hauptamtlichen. Und ja, das ist eben auch so ein Feld, wo ich denke, da kann man Gesellschaft mitgestalten und hoffentlich eben zum Positiven, zum Miteinander, zum Füreinander sorgen.
Ist das auch so ein Aspekt für dich, ja, Gestaltung von Gesellschaft auch mit Ehrenamt oder durch Ehrenamt?
Also das ist sozusagen die Folge. Also ich persönlich mache die Dinge, die ich mache, deshalb, weil ich Freude dran habe, das zu machen. Weil ich einfach ja gerne auch Sachen organisiere, weil ich gerne Veranstaltungen mache, weil ich gerne habe, dass Menschen um mich drumherum sind, die mir zuhören, mit denen ich reden kann, wo ich zuhören kann und einfach ja was tun, was mir gut tut und in der Hoffnung, dass das, was mir gut tut, dann auch anderen gut tut. Zum Beispiel eben in der Kirchengemeinde was zu machen in dieser Eine Welt-Arbeitsgruppe oder eben in einem anderen Feld. Ich bin auch bei der Notfallseelsorge tätig, wo man eben eine ganz spezielle Aufgabe hat, dann Menschen beizustehen, die gerade eine kritische Situation durchleben.
Da hast du mir schon so ganz, ja, sag ich mal, so viele Ansätze geliefert, wo ich nochmal nachfragen möchte. Eine Weltarbeit. Du hast gesagt, das hat irgendwie angefangen mit Schokolade und Kaffee. Was macht ihr jetzt?
Ja, immer noch. Schokolade und Kaffee. Aber wir haben auch ein paar Produkte mehr. Also zum Beispiel hier in der Gläsernen Werkstatt gibt es einen der Kuben, den wir von unserer Gruppe Weltoffen und Fair betreiben. Und die Idee ist einfach, diesen Handel, der ja alternative Vermarktungswege geht, zu etablieren bzw. weiter zu betreiben. Inzwischen gibt es ja ganz normale Läden, die auch diese Produkte verkaufen. In der Nähe in Wuppertal gibt es ja die GEPA, die diese Waren ja im großen Stil auch vermarkten. Aber es muss eben auch vor Ort verkauft werden. Und ja, wenn man das über einen Ehrenamtskubus macht, dann ist es natürlich so, dass es da kleine Margen gibt, die man dann für wohltätige Zwecke einsetzen kann, das Geld dann zum Beispiel nach Nicaragua zu schicken oder eine Veranstaltung hier zu machen, um über Probleme in den anderen Ländern zu informieren.
Mir ist noch nicht so ganz klar, wie kommt ihr denn an Produkte? Also habt ihr da irgendwie jetzt einen Kaffeebauern oder Kakao?
Nein. Also wir selber machen das nicht. Obwohl es gibt ja tatsächlich auch Menschen, also eine frühere Kollegin von mir, die hat das einige Jahre gemacht. Die haben über einen Kaffeeröster in Essen, Kaffeerösterei Peters, haben die Direktimport sozusagen gemacht und der hat den gebrannt. Aber wir arbeiten da insofern mit der GEPA zusammen. Das heißt, wir fahren vielleicht einmal im halben Jahr zur GEPA nach Wuppertal, kaufen dann da die Produkte ein und verkaufen die dann hier. Wir haben aber auch Produkte jetzt, Kerzen zum Beispiel gibt es auch und ein paar andere Produkte. Und in Ohlix gibt es einen Eine-Welt-Laden, der eine große Bandbreite an Produkten hat, die vermarktet werden und da leihen wir uns schon mal Sachen, da geben wir, sind wir dann sozusagen Kommissionsnehmer.
Ah ja. Und das, was ihr dann in Anführungszeichen als Überschuss habt, geht dann in eure Projekte, oder?
Ja, also wir haben Mitglieder, die auch im Freundeskreis für Chinotega sind oder eben ich bin ja in diesem Eine Weltgruppe, die für Peru tätig ist, dann geben wir die Überschüsse, geben wir dahin. Aber da bleibt nicht so viel über, muss man sagen, weil wir dann auch schon mal Tastings machen und dafür brauchen wir dann natürlich auch Produkte. Also es geht auch nicht vorrangig um das Geld, sondern es geht um die Bewusstseinsarbeit, die damit verbunden ist.
Wenn wir ganz kurz stören. Das ist hier bunter Wutschen, wird wahrscheinlich böse werden.
Ah, okay. Ich stehe
das
mal hin.
Das muss aber rausschneiden. So, wo waren wir stehen geblieben?
Ja, also bei dem Aspekt, dass hier dieser Shop eben in der gläsernen Werkstatt eben nicht vorrangig um Verdienstmöglichkeiten geht, sondern um Bewusstseinsarbeit. Ja, und dass dann vielleicht andere Leute sagen, ach, ich finde das tolle Projekte, die da im Hintergrund stehen und ich engagiere mich in dem Projekt oder spende auch mal eine größere Summe dann für eine Aktion, die in diesen Projekten anstehen.
Sehr schön, sehr schöne Aufgabe. Das, was du vorhin noch gesagt hast, du bist auch in der Notfallseelsorge unterwegs. Was machst du da konkret oder wie kommt man an so eine Tätigkeit?
Ja, also das hängt eben auch sozusagen mit meiner christlichen Prägung zusammen, die mich über mein ganzes Leben begleitet hat. Obwohl ich mit der Kirche als Organisation auch mal so ein paar kritische Phasen hatte. Aber wir wollen ja positiv heute sein und nicht über die negativen Dinge reden.
Genau.
Und im Zuge dieser Arbeit, das war noch während meiner Berufstätigkeit, bin ich in Kontakt gekommen mit der Notfallseelsorge, weil ich in meiner Schule einen Todesfall eines Kollegen hatte. Da habe ich gesehen, wie toll das ist, dass es Menschen gibt, die eine Ausbildung haben, um dann trauernden Menschen, die von solch einem Schockerlebnis betroffen sind, beistehen können. Und dann habe ich mit der Leiterin, der Simone Herrn Pausch, gesprochen. Ich sage, hören Sie mal, könnten Sie sich vorstellen, dass ich mitmache? Ja, und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Und das besteht dann daran, dass wir alarmiert werden, wenn zum Beispiel ein Todesfall in einem Haushalt ist und die hinterbliebene Person gerne Unterstützung haben möchte. Und dann werden wir über die Sanitäter oder über den Notarzt oder über die Feuerwehrleute alarmiert und dann kommen wir dahin und wir sind dann für die Person, die hinterblieben ist oder die Personen, sind wir zuständig, während die anderen Kräfte ja irgendwann abrücken. Also die Leute, die da eine Wiederbelebung versucht haben, die sind dann irgendwann weg und dann sitzt unter Umständen die 83-jährige Frau oder der 78-jährige Mann oder wer auch immer, alleine zu Hause, wenn vielleicht gerade keine Verwandten in der Nähe sind. Ja, und dann bleiben wir eine Zeit lang bei denen, um so die erste Schockzeit zu begleiten. Wir machen auch gegebenenfalls wir beten mit den Leuten gegebenenfalls auch, aber nur dann, wenn es halt gewünscht ist. Ansonsten sprechen wir halt eben ganz normal und hören zu und gucken, dass so die, ja, dass so eine gewisse Handlungsfähigkeit wieder entsteht.
Ich glaube, da könnte man einen ganzen Podcast alleine drüber machen. Ich hätte noch ganz viele Fragen. Aber ich habe auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben, was du sonst noch alles machst. Weiteres Stichwort, Galileum.
Genau, da wartete ich jetzt natürlich drauf, weil es nochmal so ein ganz anderes Feld ist. Ja? Also die Dinge, die bisher waren, hingen ja doch sehr stark mit meiner christlich-religiösen Prägung zusammen. Und das Galileum ist aber eine Sache, die sozusagen aus meinem beruflichen Umfeld kommt. Ich war Physiklehrer und habe da in der Zeit auch schon immer Kontakte gehabt zur Solinger Sternwarte. Und als die das Planetarium dann eröffnet haben, habe ich gesagt, das ist sowas Tolles, da möchte ich gerne dabei sein. Ja, und dann haben die mich genommen, nachdem ich mich beworben habe, haben gesagt, ja, so ein Physiklehrer ist zwar vielleicht ein bisschen einseitig so in seiner Art, ist nicht locker genug, aber wir nehmen den mal. Und,
das ist immer gar nicht nett.
Ah ja, doch, das ist schon so, dass man so einen gewissen Art natürlich auch hat. Ja, und da bin ich unter der Woche manchmal im Einsatz und am Wochenende musste mich ein bisschen in die Astronomie einarbeiten. Ja, das ist auch eine tolle Sache, die mir Spaß macht. Und ja, ich hoffe den Leuten, die da hinkommen, auch.
Das heißt, du führst da so Gruppen durch oder Einzelpersonen, die halt das Galileum anschauen wollen?
Ja, also wir sind ja keine Ausstellung im ersten Sinne. Es gibt zwar auch einen Ausstellungsraum, wo Modelle, ganz tolle Raumfahrtmodelle drin sind, die einer unserer Mitarbeiter macht. Aber wir haben ja dann unsere normalen Programme, die man anschauen kann. Und die bestehen immer aus einem Live-Teil, den macht dann der Moderator mit der Technik, die wir haben, über Planeten, über Sterne, über Milchstraße, über Sternbilder, was auch das Publikum gerne sehen möchte. Also wir versuchen auch in Interaktion zu kommen Und dann gibt es eine Videoshow, toll gemachte Videoshows zu allen verschiedenen Themen, für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene, für ältere Leute, für Musikbegeisterte, für alles haben wir was. Und das ist einfach dann schön, dann die Leute zu sehen, wenn die rausgehen und froh sind, einen schöne anderthalb Stunden gehabt zu haben.
Also gerne mal beim Galileo vorbeischauen.
Ganz genau, auf jeden Fall, ja.
Ja, noch was. Schullandheim habe ich mir aufgeschrieben.
Ja,
das hat doch auch wieder so einen beruflichen Kontext, oder?
Ja, das hat einen beruflichen Kontext, aber auch so ein klein bisschen aus meiner Lebensgeschichte erwachsenen Kontext, weil ich früher Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche gemacht habe, bin ich dann irgendwann an das Schullandheim geraten. Der damalige Leiter, der Heinz Lahnwert, der war 80 geworden und suchte einen Nachfolger, der diese Aufgabe übernimmt. Und dann habe ich gesagt, ach ja, das kann man ja so nebenbei machen. Ich habe ja ein Büro in der Schule als Schulleiter und dann kann ich das ein bisschen machen. Ja, und habe dann den Vorsitz dieses Vereins übernommen, um das Schullandheim zu betreiben für die Solinger Grundschulen. Und das mache ich jetzt 13 Jahre und das wird jetzt leider im Sommer enden, weil das Haus nicht mehr zu betreiben ist. Es muss leider
kommt
aufgegeben
keine
werden.
Mehr oder muss es zu aufwendig, zu teuer renoviert werden?
Ja, also es ist alles in allem. Also die Resonanz bei den Schulen ist nicht mehr so wie früher. Es gibt verschiedene Gründe dafür und wir müssten sozusagen eine Grundsanierung machen, 2 Jahre schließen, wahrscheinlich 2 Millionen Euro in die Hand nehmen und die haben wir nicht und da gibt es auch keine öffentliche Hand, die das zur Verfügung stellen könnte. Und deshalb werden wir das leider abwickeln. Es war trotzdem eine interessante Sache, da zeitlang für tätig zu sein. Der Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern in Schulleitungen, in der Grundschule. Also ja, ich gehe am Ende damit raus. Ich hoffe, was Gutes für die Solinger Kinder und Jugendlichen gemacht zu haben.
Ja, das Schullandheim, das sagt mir ja auch noch was. Also ich glaube, das sagt ganz, ganz vielen Solingerinnen und Solingern was.
Ja, das kommt auch immer wieder. Also ich hatte jetzt letztens eine Begegnung auch, da sagte eine Frau zu mir, ja, ich habe gehört, das Schullandheim wird aufgelöst. Da möchte ich gerne noch mal hin. Also die Frau ist, ich weiß nicht ganz genau wie alt, also in meinem Alter ungefähr, also 70. Da sind wir doch als Kinder gewesen, wir möchten da gerne noch mal hinfahren. Können wir das machen? Ja, ich sag, kein Problem, aber nur dann, wenn keine anderen Gäste da sind. Sonst hat der Herbergsvater keine Zeit für euch, einen Kaffee zu kochen.
Das heißt, es gibt noch so eine kleine Abschlussfahrt.
Ja, also jeder Solinger, der noch mal hinfahren möchte, kann gerne hinfahren, soll dann noch einen Schein da lassen.
Aber damit hast du ja jetzt dann Zeit gewonnen für noch ein neues Ehrenamt. Oder sagst du, ich habe jetzt genügend?
Ja, ich werde ja auch nicht jünger. Und ich habe auch Familie, 2 Enkelkinder, um die ich mich gerne kümmere. Ja, also die gesamte Familie spielt natürlich eine Rolle. Schwiegereltern, die mal betreut werden müssen. Freundinnen und Freunde, Bekannte, mit denen man sich treffen möchte. Also ich werde nichts Neues mehr anfangen.
Ich weiß, in Großstadt hat man immer so wenig Zeit, ne?
Nee, das stimmt, glaube ich, nicht.
Ist das ein Fort?
Also wer sagt, ich habe keine Zeit, der sagt eigentlich, ich möchte nicht. Ich möchte das nicht machen. Dann soll man da auch ehrlich zu sein und soll sagen, nee, das möchte ich nicht machen. Ne? Und nicht sich verstecken hinter der Zeit. Ja, wenn man natürlich Angehörige zu pflegen hat, dann ist es wirklich so, glaube ich, dass einem dann für solche Sachen nicht viel Zeit bleibt, irgendwas zu entscheiden oder
stimmt,
so.
Stimmt, da ist man wahrscheinlich dann froh, wenn man mal einen kleinen Moment auch für sich haben kann oder so.
Ja, das ist auf jeden Fall auch wichtig, ganz ohne Frage. Auch an sich selber denken natürlich, aber ich mache das Ehrenamt ja nicht in dem Sinne, ja, ich muss jetzt was machen oder so, sondern ja, es ist lebenserfüllend und deshalb lade ich alle ein, auch irgendwas zu machen, weil man dann ja andere Menschen kennenlernt, im Kontakt bleibt und vielleicht irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo man dann auch mal sehr davon profitiert, weil andere was für einen machen, was man nicht mehr machen kann.
Das war jetzt schon fast ein schönes Schlusswort. Da wollte ich noch ganz schnell bei dem Thema, was für sich selber tun, zum Sport kommen. Da bist du auch noch unterwegs.
Ja gut, aber das ist kein Ehrenamt im klassischen Sinne. Ich gehe einfach zur
gedacht,
Fitness.
Du leitest diese Fitness.
Nein. Das ist dann falsch rübergekommen. Ich bin Mitglied in der Fitnessgruppe für Männer beim WMTV. Aber so von meinem Naturell her bin ich dann, glaube ich, auch keiner, der da nur so einfach mitmacht, weil ich habe die Männer dann schon ins Galileum eingeladen und dann mussten die natürlich Blechen führen, ne? Umsatz machen fürs Galileum war wichtig. Und demnächst habe ich denen vorgeschlagen, ihnen einen Vortrag über meine letzte Reise nach Peru zu halten. Ich bin im Herbst 5 Wochen in Peru gewesen in unserem Projekt und werde da einen Vortrag drüber halten und anschließend Spinnenschwein hinstellen, dass die ein bisschen was für unser Altenheim geben, das wir da haben und versorgen.
Hattest du das Projekt vorhin schon angesprochen, was du in Peru machst?
Ja, also wir sind jetzt nicht auf die Details gekommen.
Genau,
was
ist ein bisschen
wir
am Rande, ne?
Genau, also das ist dieses Projekt, das wir seit 38 Jahren betreuen und das ist halt eine Partnerschaft zwischen unserer Kirchengemeinde und dem ganzen Bistum dort, wobei das Bistum hat ungefähr genauso viel Einwohner wie Solingen, also 260.000 oder so.
Naja, wir haben noch ein paar weniger.
Ja, also aber in der Größenordnung ist es ungefähr das Gleiche und ich bin inzwischen 4-mal vor Ort gewesen, habe auch mal ein Sabbatjahr da gemacht, bin dann 6 Monate in dem Projekt gewesen. Also das ist also mehr als nur hier Kaffee und Schokolade verkaufen und kleine Gewinne nach Peru überweisen, sondern ich sage persönlich, ich habe jetzt im September, als ich 5 Wochen vor Ort war, habe ich 4 oder 5 Leute wieder getroffen, die ich schon seit über 30 Jahren kenne. Die ich 1994, als ich das erste Mal da war, kennengelernt habe. Ja, und jetzt wieder gesehen habe und wo natürlich dank der modernen Medien auch gute Kontaktmöglichkeiten jetzt über diese weite Entfernung sind. Das sind einfach berührende Verbindungen, ja, die ich wertschätze und die mir Freude machen.
Also auch richtig viel Bereicherung durch die vielen Ehrenamtlichen.
Genau, ja. Deshalb finde ich den Begriff Ehrenamt auch so ein bisschen sperrig. Also
soll ich sagen, bürgerschaftliches
Engagement? Nein, ja, das ist noch sperriger.
Ja.
Nein, aber Ehrenamt klingt so ein bisschen, als wenn man zu was verpflichtet wäre und so. Aber es ist, für mich sind die Sachen, die ich mache, einfach Teil meines Lebens. Genauso wie meine Familie, meine Söhne, meine Enkelkinder, meine Freunde, meine Bekannten, ja, mein Beruf früher, ja, den ich jetzt nicht mehr habe. Ja, und ohne das möchte ich nicht leben.
Ich glaube, das war jetzt wirklich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte und mal erzählen sollte. Und vielen Dank, dass ihr auch da wart.
Ja, ich freue mich.
Sie hörten einen Podcast der Gläsernen Werkstatt in Solingen-Mitte zum Thema Ehrenamt im Rampenlicht. Zu Gast bei Talk im Fenster war heute der Ehrenamtler Stefan Mertens von Weltoffen und Fair. Das Gespräch in der Gläsernen Werkstatt führte Evelyn Wurm.